Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Das Gotteswort zur Predigt, unter das wir uns stellen wollen, ist ein neues Wort. Da mögt ihr sagen, wie? Haben wir das nicht mitgekriegt? Sind in Ägypten, im Wüstensand oder in den Höhlen von Qumran neue Gottesworte gefunden worden? Nein, nein, es ist natürlich nicht so. Auch dieses Wort kommt aus dem uns bekannten Buch aus der Bibel. Aber es gibt immer wieder mal neue Verse. Wie meine ich das? Wir haben dieses schöne Buch, das ist das Lektionar. Im Lektionar stehen die Lesungen für die Sonntagsgottesdienste drin. Das Evangelium, die alttestamentliche Lesung, die Epistel und auch alle anderen Texte, die dem Sonntag zugeordnet sind. Man sieht das dem Buch an, das ist schon ein bisschen her, dass das aufgelegt wurde. Ja, wir benutzen das schon eine ganze Zeit. Unsere Geschwister in der Landeskirche sind gerade dabei, eine neue Variante auszuprobieren. Und wir gucken die auch gerade ganz genau an, weil das ist ja auch das Buch aus der Landeskirche mit ein paar Änderungen an ein paar Stellen. Aber wir gucken uns das gerade an in der Kirche. Manche Gemeinden probieren das auch aus und machen das alles nach dieser Leseordnung. Wir werden das irgendwann entscheiden. Da wurden manche Lesungen geändert und manche Predigtexte. Aber interessanterweise, so wie es am heutigen Sonntag ist, auch manche Wochensprüche. Der eigentlich in unserem Gesangbuch steht, ist: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Aus Jesaja 6. Aber den neuen, den nehmen wir uns heute vor. Der steht auf der Rückseite bei dem Lied 2 unten drunter. Jesaja 57, Vers 17. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Lasst uns beten. Herr dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, lehre uns, dich immer mehr erkennen, dir immer fester vertrauen, dich fürchten und dich lieben. Segne dazu unser Reden und Hören, auch jetzt und hier. Amen. Liebe Geschwister, wer ist unser Gott? Wie stellt er sich uns vor? Auf welche Weise haben wir von ihm zu reden? Was lässt sich über ihn sagen? Um diese Fragen kreist im Grunde der heutige Tag, das Trinitatisfest. Und er versucht festzuhalten und zu bekennen, was die Bibel, also das Alte und das Neue Testament, dazu sagen. Als Christen ist für uns die Heilige Schrift immer die einzige Quelle für unseren Glauben, neben der nichts anderes steht. Keine Tradition, keine Philosophie, gar nichts. So bringt es schon die Konkordienformel von 1580 auf den Punkt, wenn sie festhält: Wir glauben, lehren und bekennen, dass die einzige Regel und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet und geurteilt werden sollen, sind allein die prophetischen und apostolischen Schriften Alten und Neuen Testaments. Wie geschrieben steht: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, Psalm 119, und St. Paulus: Wenn ein Engel vom Himmel käme und predigte anders, der soll verflucht sein, Galater 1, Ende des Zitates aus der Konkordienformel. Auch die zugegebenermaßen für unseren Verstand schwierige Rede von der Dreieinigkeit Gottes hat deshalb den Anspruch, nicht menschenerdacht zu sein, sondern das Wort Gottes selber ernst zu nehmen und auf den Punkt zu bringen. Das freilich tun wir immer wieder. Die Bibel nachsprechen, ihre Aussagen in unsere Worte fassen, zusammentragen, was sich aus der Fülle des Wortes Gottes zu diesem oder jenem Thema sagen lässt. Wir tun das und wir müssen das auch machen, weil dieses Buch eben nicht wie ein trockenes Lexikon oder wie ein dogmatisches Nachschlagewerk daherkommt, in dem wir einfach blättern könnten und dann alphabetisch geordnet jeweils an einer Stelle zusammengefasst finden würden, was jeweils gilt. Über die Schöpfung, über die Sünde, über die Rettung, über die Menschen, über das Beten, über die Taufe, über das Abendmahl, über Gott und so weiter und so fort. Das macht die Bibel nicht. Dann hätten wir es schön einfach. Sondern sie erzählt vielmehr lebendig die jahrtausendelange Geschichte Gottes mit der Welt und wir hören und hören und hören und verstehen und verstehen und verstehen immer mehr und tragen zusammen und erkennen so Stück für Stück, was wir immer wieder aus dieser nie versiegenden Quelle, aus diesem unerschöpflichen Schatz heraus nachprüfen und befestigen und gegebenenfalls auch korrigieren müssen, wenn wir es falsch verstanden haben. Dabei ist es natürlich gut, wenn wir für uns selbst und für das Gespräch mit anderen, die uns fragen, immer wieder auch ganz knappe Worte wie diesen Wochenspruch haben, über die man die zentral bewegenden Fragen bedenken, sich ihnen nähern kann und darüber gemeinsam nachdenkt. Es ist dann wie bei einem Puzzlestück. Man sagt, guck mal, wir gucken uns das mal zusammen an und später kommen andere Puzzlestücke aus der Heiligen Schrift dazu, bis das Bild sich immer mehr klärt und vervollständigt. Zugleich aber ist das wunderbar, den Puzzlestücken aus Gottes Wort, dass in jedem Puzzleteil oft schon das Ganze im Kleinen enthalten ist, sodass wir nur staunen können, wie viel schon ein winziges Teil bereits offenlegt und zeigt. So ist es auch hier in diesem Vers. Wir werden das gleich sehen. Wir stellen die Fragen, wer ist unser Gott? Wie stellt er sich uns vor? Auf welche Weise haben wir von ihm zu reden? Was lässt sich über ihn sagen? Und wir finden eine Antwort in diesem Wort, in dem Gott selbst spricht. Und er es uns durch seinen Propheten ausrichtet, aufschreiben und weitergeben lässt durch Jesaja. Das ist sein Wort aus dem Alten Testament. Und das allein ist für die Frage des Tages schon mal gut. Weil viele kritische Menschen die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes für ein spätes, für ein spekulatives Gedankengebäude halten, das sich erst irgendwann nach dem Wirken Jesu in der ersten Christenheit langsam herausgebildet hat und dann von der Kirche dogmatisiert wurde. Wenn das so wäre, dann dürften sich diese Ansichten freilich im Alten Testament logischerweise gar nicht finden. Und wenn ich doch über was stolpere, muss ich das anders erklären, weil es nicht sein kann, was nicht sein darf. So denken jedenfalls viele Leute. Aber das ist doch dann eigentlich ein selbstgemachtes menschliches Denkverbot. Denn Gottes Wort schillert auch schon im Alten Testament gegen jede Vernunft und lässt uns nur staunen. Denken wir nur mal daran, dass es am Anfang der Bibel gleich im zweiten Vers heißt, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Kommt mir jetzt in der Pfingstgeschichte vor, steht gleich zu Beginn. Und Gott selbst sagt dann noch in der Schöpfungsgeschichte im Selbstgespräch zu sich, lasst uns Menschen machen. Wie bitte? Lasst uns Menschen machen. Oder beim Turmbau zu Babel, dem wir uns letzten Montag gewidmet haben, sagt er, wohlauf, lasst uns herniederfahren. Sie sagen, das ist doch Quatsch. Warum redet der im Plural über sich? Ist doch nur ein Gott. Ja? Das schillert. Und komischerweise hat das nie jemand weggestrichen in der Bibel. Hat das nie jemand verbessert, der die Bibel abgeschrieben hat. Es ist seit Jahrtausenden steht es dort so. Abraham und Sarah werden interessanterweise von Gott in der Gestalt von drei Männern besucht. Kannst du nachlesen in 1. Mose 18. Die drei Freunde Daniels wurden in den Feuerofen des Nebukadnezar geworfen, doch plötzlich rief der König erschrocken aus, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Interessant. Und durch den Propheten Joel verkündet der Herr: Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Immer wieder ein Gott, ohne Frage, aber zugleich schillernd bis zur Dreiheit. Schon im Alten Testament an diesen und anderen Stellen mehr. Nochmal, man kann das wegreden. Unser jüngster Sohn hat sich gerade mit seiner Religionslehrerin darüber ein paar Mal angelegt. Man kann das wegreden. Frau kann das gelehrt für den Verstand befriedigend erklären und vernunftgerecht entschärfen. Und dann brauchst du dir darüber gar keine Gedanken mehr zu machen. Oder man sagt, hoppla, das ist Gottes Wort. Ich lasse das stehen. Ich staune und ich setze die Teile langsam zusammen und komme dann vielleicht zu nahezu undenkbaren Schlüssen. Aber Gott sagt es mir so. Und hier in Jesaja 57, der Einleitung zu einem wunderbaren Heilswort, hier wo Gott selbst spricht, was hören wir da? Zu den Fragen, wer ist unser Gott? Wie stellt er sich uns vor? Auf welche Weise haben wir von ihm zu reden? Was lässt sich über ihn sagen? Interessanterweise, ihr Lieben, wieder ganz Ähnliches. Der eine Gott stellt sich auf dreierlei Weise vor. Es hebt an mit: So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe. Hier wird etwas von der Majestät unseres Gottes deutlich. Er ist hoch über alle. Er ist ewig. Er war immer, er ist immer und er wird immer sein. Er ist heilig. Makellos, rein, ohne jede Sünde, ganz anders als wir. Er ist mit nichts und niemand zu vergleichen. Ihm gebührt Ehrfurcht. Ihm gebührt es zu dienen. Wir stehen nicht von Natur aus auf einer Stufe mit ihm. Vor seinem Thron können wir nur niederfallen und anbeten als seine Geschöpfe. Und wer das hier in dieser Zeit und Welt nicht tun will, der wird am Ende der Zeit doch nicht daran vorbeikommen und darum herum. Der Gott Israels, der Gott der Bibel, ist der König der Könige, der Gott aller Götter. Und seine Herrschaft endet nie. Aber damit endet diese Selbstvorstellung unseres Gottes nicht. Er könnte jetzt ja einen Punkt machen oder besser gesagt einen Doppelpunkt und dann sein Wort ausrichten. Macht er aber nicht, denn es heißt im Folgenden: Ich wohne in der Höhe und geht weiter und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Dieser große, allmächtige, majestätische, ewige Gott sagt von sich selbst also nicht nur, dass er im Himmel thront, sondern zugleich auch im Heiligtum. Also dort, wo er seine Gegenwart gnadenhaft zugesagt hat. Ob nun einst im Tempel in Jerusalem oder heute in der Mitte seiner Glaubenden in Wort und Sakrament. Und nicht nur dort, sondern auch unter denen, die ganz unten sind, da wohnt er. Da stellt er seinen Thron auf. Gott schaut nicht bloß zu denen, die ganz unten sind, herunter, sondern er kommt selbst, um in ihrer Mitte zu sein. Er stellt sich also aus lauter Güte und Gnade wirklich auf eine Stufe mit uns, dass wir ihm ins Angesicht sehen können. Er sucht die Nähe derer, die seine Hilfe brauchen. Er macht sich auf den Weg. Er geht uns nach. Er sucht dich. Er ist nicht nur hoch erhoben, sondern zugleich auch selbst bei uns auf der Erde. Ein und derselbe Gott. Es ist kaum zu fassen und zusammenzukriegen, die Majestät des Königs und die Gnade, dass er zu uns kommt. Doch auch damit ist es noch nicht ausbuchstabiert und der Doppelpunkt kommt noch nicht, sondern dann steht da zum Dritten noch, wer unser Gott ist, wie er sich vorstellt, auf welche Weise wir von ihm reden und was sich von ihm sagen lässt, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. näher und enger geht's eigentlich nicht. Dieser hohe, erhabene Gott macht sich nicht nur auf, neben uns zu sein und uns mit seiner Gegenwart zu beschenken und seine Gemeinschaft zu gewähren. Er will sogar in uns sein, in unseren gedemütigten Geist, in unser zerschlagenes Herz kommen, es erquicken, es stärken, es heilen, es erneuern. Ein Gott, dreifach herrlich. Nehmen wir diesen Vers und machen wir uns deutlich, wer er ist. Halten wir andere ähnliche Stellen, auch aus dem Alten Testament, wie etwa Psalm 113, daneben und erkennen wir mehr und mehr, wie Gott sich uns vorstellt, nicht wie Menschen es sich ausgedacht haben, sondern wie er es sagt. Fügen wir die Aussagen der Schrift im Alten und im Neuen Testament zusammen und lernen wir, auf welche Weise wir von Gott reden dürfen und was sich über ihn sagen lässt nach dem Zeugnis der Schrift, dann werden wir sehen, es gibt viel Grund, am Wunder der Dreieinigkeit festzuhalten. Es ist nicht aus der Luft gegriffen, es ist nicht an irgendwelchen gelehrten Schreibtischen entstanden, sondern es ist aus der Bibel genommen, wenn wir von einem Gott in drei Personen reden. Von einem Gott, der sich durch die Jahrhunderte hindurch mehr und mehr offenbart hat und doch stets derselbe war, stets derselbe ist und stets derselbe sein wird. Von einem Gott, der herrscht und regiert und als Herrscher und liebender Vater auf dem Thron sitzt. Von einem Gott, der uns in Jesus Christus, seinem Sohn, erlöst hat aus aller Schuld und zu einem Leben mit ihm befreit hat. Von einem Gott, der durch seinen Geist in uns wohnen und uns Geist und Herz erquicken, erneuern und verändern will. Nehmen wir diesen Vers und brauchen wir ihn auch als Hilfe, um andere anzuleiten, unseren Gott besser zu verstehen. Sagen wir, guck mal hier, guck mal, wie Gott sich da vorstellt. Kannst du das sehen? Guck mal, ist das nicht interessant? Eine Vorstellung des einen Gottes und doch auf dreierlei Weisen. Der Herr, der dreieinige Gott, hat sich uns offenbart. Er tut sich uns als unser Vater und König kund in seinem Wort. Er wirkt in uns und ist in unserer Mitte, in Christus, seinem Sohn, um uns durch diese Zeit zu seinem Thronsaal zu führen. Und er ist durch seinen Geist da, um unseren Glauben und unsere Liebe zu stärken und uns aufzuhelfen und durchzutragen, so oft wir es brauchen, ganz nah bei uns. Nehmen wir diesen Vers heute am Trinitatisfest. Schauen wir ihn an und dann schauen wir uns um. Dann erkennen wir, keiner ist unserem Gott gleich. Nirgends ist eine Religion, eine Weltanschauung, ein Gott, der es mit ihm aufnehmen kann. Er ist unvergleichlich, drei in eins. Und es ist kein Gott außer ihm. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Lied, das wir jetzt singen, zu den vier Strophen. Wir hatten am vergangenen Sonntag die beiden Strophen, die der Chor gesungen hat, von Johann Heermann. Und ich habe gesagt, das Lied hat 12 Strophen. Die habe ich uns nicht alle zugemutet, aber 4 dieser Strophen habe ich für heute ausgewählt. Und die 4. Strophe ist tatsächlich die letzte Strophe, die Johann Sebastian Bach in der anderen Kantate, von der letzte Woche die Rede war, auch den er aufgenommen hat und die er vertont hat. Singen wir das als Gebet miteinander, was uns hinführt zu dem Gebet, dass wir dann noch miteinander sprechen.